Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. Ja, man kann es kaum anders formulieren. Diese Aufnahme des wohltemperierten Klaviers Buch 2 mit der polnischen Pianistin Ewa Poplocka grenzt an ein Wunder. Zumindest steht sie für Erweckung. Da geht es um jeden einzelnen Ton, da geht es um Flow und Legato-Zauber, Architektur, gestalterische Überlegenheit und Suggestivkraft. Buch 1 von Bachs Jahrhundertwerk liegt in mindestens 10 Referenzeinspielungen zwischen Gould und Gulda vor. Buch 2 dagegen wurde noch selten in seiner Tragweite erschlossen. Diese Lücke nun hat Ewa Poplocka geschlossen auf einem Flügel der Marke Kawai, erschienen beim Label des Warschauer Chopin-Institutes. Was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Die Jahrhundertaufnahme steht im Zeichen von Jules Massenets selten aufgenommener Oper Esclamont. Den Fragebogen Plattencheck, den beantwortet heute Barockgeiger Johannes Pramsola. Überdies sprechen wir mit dem Pianisten Francesco Piemontesi über dessen neues Liszt-Album und mit dem Pianisten Martin Klett über seine aktuelle Tango-CD mit dem Ensemble Soltango. Kurze Schlaglichter auch auf eine Neuerscheinung aus dem Hause der Mezzosopranistin Léa de Sondré und eine solitäre Einspielung der beiden Fassungen von Robert Schumanns 4. Sinfonie Opus 120 mit dem Bucharest Symphony Orchestra unter John Axelrod. Schön, dass Sie dabei sind. Jean-Baptiste Lully aus dem Prolog seiner Tragédie en Musique, TC, diese Première R, gegeben vom Ensemble Les Talons Lyriques unter Christophe Rousset. Ebenfalls außerordentlich selten gegeben dieses Werk auf internationalen Bühnen und auch der Katalog verzeichnet nur wenige Einspielungen. Also, deutliche Empfehlung, zumal auch das Solistentableau hochkarätig besetzt ist und auch der Chœur de Chambre de Namur wieder einmal, muss man sagen, für vokale Exzellenz zeichnet. Hoffmeisters Empfehlung, ansteht unsere Reihe Jahrhundertaufnahmen. Sage und schreibe 11 Spalten widmet Piepers Enzyklopädie des Musiktheaters der Oper Esclamont von Jules Massenet und damit mehr als so mancher Repertoireoper. Und tatsächlich galt Esclarmonde auch dem Komponisten selbst zeitlebens als sein Hauptwerk. Ebenso sahen es im Übrigen Massenets Zeitgenossen. So zählte die Zauberoper zu den größten Pariser Erfolgen des späten 19. Jahrhunderts. Auf Tonträgern allerdings ist das Werk kaum präsent. Eigentlich blieb es seit fast 50 Jahren bei einer herausragenden Aufnahme, 1976 erschienen bei der Decca. Die aber hat es in sich, findet mein Kollege Matthias Keter, der unsere heutige Jahrhundertaufnahme vorstellt.
Ende der 60er Jahre war das Werk des französischen Musikdramatikers Jules Massenet im kollektiven Gedächtnis auf zwei Werke zusammengeschrumpft. Seine Goethe-Oper Werther wurde noch hin und wieder gegeben und seine Manon fristete eine Art Gnadenbrot auf einigen Bühnen. Das sollte sich in den 70ern ändern. Neben Julius Rudel war es vor allem der australische Dirigent Richard Bonning, der sich für Massenets unbekannte Werke einsetzte. Bonning war ein wichtiges Zugpferd bei der Decca. Er galt als erfolgreicher Abenteurer in Sachen vergessene Oper und hatte die Musikfans vor allem im Belcanto-Fach mit sensationellen Ausgrabungen von Rossini, Donizetti und Bellini begeistert. Nun fiel seine Wahl auf eins der erfolgreichsten Spektakel Massenets, die monströse Zauberoper Esclarmonde von 1889. Die Premiere war ein gigantischer Erfolg. Nach 90 Vorstellungen musste die Produktion eingestellt werden, nicht etwa weil das Publikum, sondern weil die Sängercrew ermüdet war. Die Künstler und Künstlerinnen konnten einfach nicht mehr. Man fragt sich beim Hören der suggestiven Musik, warum eigentlich war das Werk so lange vergessen? Die Antwort findet der Hörer spätestens, wenn Zauberin Esclarmonde in einer spektakulären Beschwörungsszene die Geister anruft. Wer außer Jean Sutherland hätte das Mitte des 20. Jahrhunderts auch sonst singen können? Jean Sutherland befand sich 1976 auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. Die 50-jährige Primadonna galt als eine der ganz großen Sopranistinnen ihrer Zeit. Und Richard Bonning musste wenig Überzeugungsarbeit aufbringen, um sie an diese extrem schwierige Partie heranzuführen. Schließlich waren die beiden seit Jahren verheiratet. Für beide war Esclarmonde ein Höhepunkt in ihrer Diskografie. Selten konfrontierte er seine Frau und den Rest seiner Sänger mit solchen Schwierigkeiten. Und selten wieder war und ist es so beglückend zuzuhören, mit welchem Mut und welcher Ekstase sie das bewältigen. Als Partner für die heroische Rolle des Ritter Rolands hatte Bonning ebenfalls einen Star gewonnen, den spanischen Tenor Giacomo Aragall. La nuit, Esclarmonde war nicht die erste Massenet-Oper Bonnings für die Decca. Bereits zwei Jahre zuvor erregte er Aufsehen mit dem kurzen Politthriller Thérèse, ein fesselndes Verismo-Drama, das während der Französischen Revolution spielt. Da keine Sopranpartie erforderlich war, kam dort Jean Sutherland nicht zum Zug. Doch fast das gesamte bewährte Team der Thérèse-Aufnahme war nun wieder mit dabei. Allen voran Huguette Thuringeau, außerdem Ryland Davis und Louis Kiliko, die zusammen mit Clifford Grant die Besetzung abrundeten. Bonnings Verdienst bestand darin zu zeigen, dass Massenet hier eine europäische Versöhnungsoper par excellence präsentierte. Esclarmonde war der Versuch eines stilistischen Friedensschlusses zwischen Meyerbeer und Wagner. Massenet fühlte sich beiden verpflichtet und sah keine Gräben zwischen den Schulen. Die Oper ist eins der wenigen gelungenen Exemplare, in denen man tatsächlich glauben könnte, es wachse zusammen, was zusammengehört. Oh, Bleibt die Frage, warum hat Richard Bonnings Esclamont trotz glänzender Kritiken und großer Strahlkraft wenig Nachahmer gefunden? Vielleicht war dann am Ende doch alles zu überlebensgroß und zu glänzend besetzt. Niemand konnte hier gleichwertig anknüpfen und ein Traumpaar wie Sutherland Aragall stand vielleicht nicht wieder zur Verfügung, um die halsbrecherisch schwierigen Partien noch einmal mit Leben zu erfüllen. So bleibt Massenets Spektakeloper bei der Decke ein Monolith der Operndiskografie bis heute.
Ja, tatsächlich ein Solitär der Opern wie der Tonträgerlandschaft, diese Einspielung von Massenets Zauberoper Esclamont. Sie erschien 1976 beim Label Decca mit den Protagonisten Joan Sutherland, Richard Bonning und dem National Philharmonic Orchestra. Eine Jahrhundertaufnahme, vorgestellt von Matthias Keter. An der Seite des Danish Chamber Orchestra hat er bereits hoch dekorierte Aufnahmen sämtlicher Mozart-, Beethoven- und Brahms-Sinfonien vorgelegt. Derzeit widmet er sich den späten Haydn-Sinfonien. Folge 2 des Aufnahmereigens versammelt die Sinfonien 96, 97 und 98 aus Nummer 96 in D-Dur mit dem Beinamen The Miracle brachten wir den Finalsatz Vivace Assai. Ein Feuerwerk der Dynamik und der Farben, so transparent wie explosiv. Hoffmeisters Empfehlungen, bleiben wir beim Thema Grenzen ausloten, Grenzen überschreiten, beim Vorstoßen in ungehörte und unerhörte Klangwelten. Da ist, wenn wir aufs 19. Jahrhundert blicken, insbesondere Franz Liszt. Franz Liszt in der Doppelrolle als Komponist und Pianist zu nennen. Wenige andere, neben natürlich Chopin und Rachmaninow, haben die spieltechnischen und koloristischen Anforderungen extremer ausgereizt bis an die Grenzen des Spielbaren. Klar, dass nicht jedes Werk des Komponisten in diese Kategorie gehört, fraglos aber viele der beispielsweise Etudes d'Exécution Transcendante und die Klaviersonate in H-Moll. Angenommen hat sich diesen Werken auf seiner aktuellen CD der Tessiner Pianist Francesco Piemontesi. Ich traf ihn vor der Sendung zum Gespräch in Berlin. Herr Piemontesi, wenn man mit Pianisten und Pianistinnen über bestimmte einschlägige Werke der Tastenmusikgeschichte spricht, Werke, die tiefe Spuren hinterlassen haben, wie etwa Bachs Wohltemperiertes Klavier, dessen Goldberg-Variationen die letzten drei Beethoven-Sonaten, Schumanns Fantasie, die Chopin- oder Rachmaninow-Etüden oder eben die H-Moll-Sonate von Liszt, da heißt es dann oft, ja, mit der Aufnahme dieses Werkes, da habe ich mehr Zeit gelassen, das bedarf einer gewissen Reife und Erfahrungswerten. Ihnen ging es ebenso bei den Etudes d'Exécution Transcendante und der H-Moll-Sonate von Liszt, dass diese Werke rein technisch betrachtet zum schwierigsten gehören, was die Historie zu bieten hat, das weiß man. Aber das dürfte wohl weniger der Grund für das Abwarten gewesen sein. Geht es eher um Fragen der künstlerischen Gestaltung?
Ja, mit Sicherheit. Gerade weil diese Stücke so wahnsinnig schwierig sind, da muss man erstmal diese Schwierigkeiten meistern, damit es überhaupt zur Musik kommt. Ja, und ich finde, es gibt so viele Punkte, die man da in Betracht ziehen muss. Also erstmal, wie ist ein Stück konstruiert? Im Fall der H-Moll-Sonate, da muss man wirklich einen Bogen von 30 Minuten gestalten. Das ist die schwierigste Aufgabe. Und sowohl in der Sonate als auch in den Etüden war bei mir dieses orchestrale Denken wirklich im Vordergrund. Und für mich war eben auch eine Art von Studie, was kann ich am Klavier alles realisieren, was eben über die Technik hinausgeht, zum Klingen bringen. Und das war, finde ich, die schwierigste Aufgabe, aber das war auch, muss ich sagen, die spannendste. Ja, weil dadurch habe ich auch eine Welt hinter diesen Etüden kennengelernt. Und meine fantastische Lehrerin Cécile Osset, die hatte mir gesagt, man wird ein anderer Pianist, wenn man diese Etüden gespielt hat. Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein viel größeres Gepäck, das ich mit mir trage.
Mit diesen Werken hat Liszt ja fraglos kompositorische Marken gesetzt. Er hat das, was zuvor galt, auf den Kopf gestellt, hat gewisse Grenzen des Spielbaren, des harmonischen Gefüges und der Faktur nicht nur ausgelotet, bisweilen auch überschritten. Ging es ihm dabei wirklich nur um Kunst und künstlerischen Fortschritt, um Neuerung oder auch darum, sich ein Denkmal zu setzen? Seht her, so weit ist kein Zweiter gegangen und angemessen aufhören kann das sowieso nur ich.
Das kann natürlich gewesen sein. Wir können ihm nicht mehr fragen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht beide Punkte eine Rolle spielen, aber sicherlich wusste er, dass er am Klavier Sachen machen konnte, die niemand eben anders machen konnte. Und gleichzeitig war bei ihm eben aber das Dirigieren zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig in der Zeit.
Ja, er wusste, was Inszenierung ist, was Dramaturgie bedeutet. Er gerierte sich, Sie haben es angedeutet, auch bisweilen als Hohepriester. Er wusste auch um seine Suggestivkraft. Kann man sich heute als Interpret diesem, ich sag mal, Überwältigungspotenzial eigentlich entziehen und einen kühlen Kopf bewahren?
Schwer zu sagen. Während man diese Stücke spielt, da muss man schon wirklich einen kühlen Kopf bewahren, weil da müssen sie auch die Kontrolle haben. Ja, also diese Schwierigkeiten bei Mazeppa und bei Feufolais sind in technischer Hinsicht so abstrus, ja, dass ohne kühlen Kopf gar nichts geht. Ich finde aber sehr oft beim Interpretieren, dass wir es schaffen müssen, einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Atmosphäre darzustellen. Und wenn wir diese Atmosphäre haben, das ist die Atmosphäre, die diesen Überwältigungseffekt schafft bei dem Publikum. Aber das ist nicht so, dass wir jetzt der Bühne Ohnmacht fallen. Ja, also das muss eigentlich eher beim Publikum ankommen und wir müssen schauen, dass wir das eben so darstellen, dass diese besondere Atmosphäre eben rüberkommt.
Kommen wir zur H-Moll-Sonate. Die nimmt man ja zunächst als ja, zerklüftetes, heterogenes, disparates Werk wahr, bei dem sich ein Element ans andere reiht. Man muss das Werk mehrfach gehört und analysiert haben, um einen Eindruck davon zu erlangen, was diese Sonate eigentlich zusammenhält. Würden Sie sagen, dieses Werk ist eins oder vieles oder ist sie eins und vieles?
Eins und vieles, auf jeden Fall. Im besten Fall soll es eben ein Zusammenkommen von diesen beiden Punkten sein. für mich war das eben die Schwierigkeit, einen einzigen Bogen innerhalb von 30 Minuten und innerhalb von diesen ganz kontrastierenden Teilen zu schaffen. Das war vielleicht das Schwierigste darin.
Aus Interpretenperspektive, da gibt es ja Werke, die man abstrakt oder mit Abstand betrachten und auch spielen kann. Und dann gibt es die, wie die H-Moll-Sonate, die einen in ihren Kosmos regelrecht hineinziehen, die einen komplett absorbieren, nicht mehr loslassen. Sie haben es skizziert. Als Interpret ist man hundertprozentig involviert und zwar mit Hirn und dem ganzen Körper, nicht nur mit den Händen. Haben Sie Worte für diesen Zustand?
Ich glaube, das ist ein Zustand, was auch Sportler beschreiben, wenn sie eine Hochleistung bringen, so dieses komplette Flow. Ich merke, ich bin vollkommen drin, ich merke, mein Atem ist auf jeden Fall schneller als sonst, mein Herz rast teilweise. Ich kann denken und deswegen vielleicht versuche ich diesen Kopf kühl zu bewahren, aber gleichzeitig hat man dieses Gefühl, man springt da rein und man kann erst am Ende des Stückes rauskommen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Zustand, dass ich nicht jeden Tag haben kann und auch nur in Konzerten. Das wäre für die Gesundheit nicht besonders gut, aber natürlich ein Konzert, wenn dazu noch ein Publikum kommt, was zuhört und Energie mit dem Interpreten teilt, dann ist das wunderbar. Ja.
Francesco Piemontesi im Gespräch bei Hofmeisters Empfehlungen. Für das niederländische Label Pentatone spielte er Franz Liszt's Etude d'Exécution Transcendante und die Klaviersonate in H-Moll ein. Aus den Etudes d'Exécution Transcendante, diese Nummer 2, überschrieben Molto Vivace. Eine Aufnahme mit Francesco Piemontesi, der neben den Etüden auch Franz Liszt's H-Moll-Sonate für Pentatone aufgenommen hat. Hofmeisters Empfehlungen, ja, ein Tonträgerherbst nach Maß präsentiert sich dem Interessierten in diesen Tagen. Da zeigen sich entlang hunderter CD-Neuheiten und einem enormen Repertoire-Spektrum interpretatorische Exzellenz, grandiose Spieltechnik, Repertoireüberraschungen und herausragende Nachwuchsmusiker. Und zu meinen persönlichen Favoriten respektive Favoritinnen gehören fraglos Mezzosopranistin Léa Desandré und Lautenist und Theorbenvirtuose Thomas Danfort. Ihr auf sämtlichen Ebenen hinreißendes aktuelles Album Idylle nimmt französische Liebeslieder aus 3 Jahrhunderten in den Blick. Und genau das, dieser große Bogen und das weite Spektrum und auch die Arbeit im Studio, die kamen Léa Desandré auch in diesem Fall entgegen.
I think recording is amazingly interesting because you have to be soft with yourself. You have to understand you can go until a certain point.
Das Studio ermöglicht natürlich überdies höchste künstlerische Perfektionsstufen. Denn man hat bekanntlich immer mehrere Versuche frei. Die Arbeit auf der Bühne aber ist für mich wie gute Medizin. Ich liebe Farben. Ich liebe es, mich mit meinem Instrument, der Stimme und mit meinem Körper auszudrücken. Dabei kann Sanftes entstehen, es kann schmutzig sein oder poetisch. Wichtig ist, dass man den Text ernst nimmt und die Charaktere möglichst authentisch nachzeichnet. Ich bevorzuge entsprechend einen sehr reinen, konturierten Klang. Das ist das, wonach ich suche.
Und genau dieses Klangideal, das kommt dem aufgenommenen Repertoire des Albums aus 3 Jahrhunderten französischer Musikgeschichte ausgesprochen entgegen. Werken von Charpentier, Lambert, Messager, Arne, Debussy oder Offenbach, um nur einige der vertretenen Meister zu nennen. Und hier sind Léa Desandré und Thomas d'Amfort mit Marc-Antoine Charpentiers Auprès du feu, l'enfer de l'amour. Marc-Antoine Charpentier, Auprès du feu, l'enfer l'amour. Wir hörten Léa Desandré, begleitet auf der Theorbe von Thomas d'Amfort. Idyll, so ist das aktuelle Duo-Album des Paares überschrieben, womit wir kommen zu einer weiteren Ausgabe der Reihe Plattencheck. Wir fragen bedeutende Persönlichkeiten der internationalen Klassikszene nach ihrer Affinität, auch Leidenschaft im Zusammenhang mit Tonträgern wie CDs und LPs. Und im Fragebogen heute hat sich gestellt mit Johannes Bramsola, einer der führenden Barockgeiger des Kontinents.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Die letzte Platte, die ich gekauft habe, es waren eigentlich mehrere Platten in einem Zug. Und zwar war das eine ganze Sammlung von CDs mit Rossini-Opern.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Ich kann mich erinnern an Die Kunst der Fuge mit Musikantiker Köln. Und ich kann mich erinnern an unglaublich viele Platten mit Klarinettenkonzerten, weil mein Vater Klarinettist ist. Und dann gab es so einige kinderklassische Werke, also wie Peter und der Wolf und so weiter. Also da haben meine Eltern schon sehr geschaut, dass wir von klein auf gute Sachen hören.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Ja, das erinnere ich mich ganz genau. Das war eine CD, die ich zusammen mit einem CD-Spieler bekommen habe zu einem Geburtstag von meinem Onkel. Und es war Carmen Fantasie mit der Ann-Sophie-Mutter.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Das ist wieder Ann-Sophie-Mutter. Und zwar mit dem, ich glaube, das war Brahms-Konzert und das Mendelssohn-Konzert auf einer Platte.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Da ich so von Musik umgeben bin, die ganze Zeit würde ich, glaube ich, das wäre nicht mein erster Impuls, irgendwie eine Platte mitzunehmen. Aber ich würde wahrscheinlich die H-Moll-Messe von Bach mitnehmen. Also die, die mich so am meisten geprägt hat, ist die Einspielung von Harn und Kur. Dann sehr wahrscheinlich eine Platte, die mich sehr geprägt hat. Und das sind die Sonaten und Partiten von Bach mit Rachel Podger, meiner Lehrerin. Und dann wahrscheinlich was ganz Frühes, Englisches, William Laws, Fantasien oder sowas.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Nachhaltig geprägt haben mich ganz sicher die Platten von Reinhard Goebel. Also ich habe die eher spät entdeckt, muss ich sagen. Vor allem, weil ich irgendwie das Unglück hatte, mit so ein paar Sommerkurse zu machen. Als ich Barockmusik angefangen habe, hatte ich so ein paar Sommerkurse, wo alle sich so ein bisschen negativ über Reinhard Goebel geäußert haben. Und das hat dann so ein Interesse in mir geweckt. Und ich habe dann eine Platte, eine Telemann-Platte gehört und dachte mir so, boah, so muss das ja klingen. Und habe mir dann sofort alles gekauft und also es gab keinen Weg mehr zurück.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Plattencovers sind wichtiger, als wir denken. Und ich finde, da haben wir noch 30 Jahre aufzuholen.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Der Wert einer Platte liegt in der Dokumentation und in der Bereicherung des Erbes sozusagen.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Meine Sammlung zu Hause umfasst viel zu viele Platten. Also ich habe, glaube ich, 3000 CDs zu Hause. Es sind viel zu viele, die ich nie anhöre. Und ich bin gerade am Schauen, wie ich das reduzieren kann. Aber dann hängt man doch irgendwie dran.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Eine Sache, die ich ganz toll finde in meiner Sammlung ist, also ich habe einen Teil einer Sammlung eines alten Italieners geerbt, also von seiner Frau, die mir das danach gegeben hat. Und das sind ganz viele alte Einspielungen italienischer Opern, also von Rossini, Donizetti, Bellini, alte Einspielungen aus den italienischen Opernhäusern. Und ich glaube, das wäre so der Teil der Sammlung, den ich nicht hergeben würde.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Ich höre eigentlich quer alles durch. Ich glaube, unsere Hörgewohnheiten mit dem Streaming haben sich auch total verändert. Das ist auch sowas, was wir in der klassischen Musik noch nicht so ganz wahrhaben wollen. Also ich höre eigentlich so Track by Track alles quer durch.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Vor allem mit meinen Kollegen im Ensemble sprechen wir eigentlich die ganze Zeit über Platten und auch über den Sinn, macht es Sinn, noch Platten zu machen? Was ist mit dem Streaming? Wie können wir das optimieren? Also wir diskutieren sehr viel, ja.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Ich muss sagen, ich bevorzuge eigentlich Streaming. Ich finde da nur Vorteile zurzeit. Es ist noch nicht ganz optimiert. Alles muss alles ganz anders eingebettet werden, noch mit erklärenden Texten, mit wie man das für den interessierten Klassikhörer noch besser gestalten kann.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Also ich weiß, dass noch nie so viele Tonträger produziert wurden wie letztes Jahr. Also ich weiß nicht, ob es so weitergeht. Hoffentlich werden weiterhin tolle Aufnahmen gemacht. Vielleicht ist auch ein bisschen zu viel gerade.
Da könnte man durchaus widersprechen. Seien wir ehrlich, es kann gar nicht genug Platten geben. Voraussetzung natürlich, sie stehen für künstlerische Exzellenz, Originalität und oder unbekannte Komponisten und Werke. Barockgeiger Johannes Pramsola im heutigen Plattencheck. Und wir hören den Geiger jetzt eine Seite des von ihm ins Leben gerufenen Ensemble Diderot mit dem ersten Satz Adagio aus der Trio-Sonate in C-Dur von Johann Gottlieb Goldberg. Das Ensemble Diderot mit dem ersten Satz Adagio aus der Trio-Sonate C-Dur von Johann Gottlieb Goldberg. Zu finden auf der aktuellen Veröffentlichung der Formation Die Werke von Goldberg und Wilhelm Friedemann Bach versammelt, erschienen beim Label Audax. Hoffmeisters Empfehlungen zu Robert Schumann damit. Dessen vierte Sinfonie in D-Moll, Opus 120, die liegt in zwei Fassungen vor. In der ursprünglichen von 1841 und in der überarbeiteten Version von 1851, fertiggestellt 3 Jahre vor Schumanns Tod. Die beiden Fassungen zeigen ganz unterschiedliche Seiten des Komponisten, auch der Persönlichkeit im Übrigen des früh gestorbenen Meisters. Wie auch immer, der US-amerikanische Dirigent John Axelrod hat beide Fassungen an der Seite des Bucharest Symphony Orchestra auf CD eingespielt und damit können wir unmittelbar und problemlos vergleichen. Als Grund für die deutlich voneinander abweichenden Versionen führt der Dirigent insbesondere Schumanns Krankheit ins Feld.
Dr. Richard Kogan believes Schumann's music was indelibly influenced by his bipolar condition. Taking this cue, it was therefore a fascinating musicological discovery to perform and record with the Bucharest Symphony Orchestra the 2 versions of Schumann's D minor symphony, Opus 120, known as Symphony No. 4, and to realize that the structural, harmonic, and compositional changes between the two were not only influenced by the German Romanticism that darkened the orchestral timbre and instrumentation, but they were also affected by Schumann's own psychosis. The original version is full of light and imagination, with Italian tempo markings. This dramaturgical musical narrative of a victorious love story is an expression of a late classical, early romantic idiom in the style of Mendelssohn, one of Schumann's champions. You can decide for yourself listening to this unique and deeply interesting recording. Not only the musical differences are evident, but you're also able to hear the actors of this story in the private second and third movements. This is the first time in discography to hear both versions of the same symphony on one disc. Why? Because under the microscope of mental illness, it is finally possible to hear both of these psychological portraits of a composer who achieved what can be considered a divinely inspired work.
John Axelrod über seine Einspielung von Robert Schumanns 4. Sinfonie in D-Moll, Opus 120, in den beiden Fassungen von 1841 und 51 mit dem Bucharest Symphony Orchestra. Ein diskografisches Solitär, denn es ist das erste Mal, dass beide Fassungen zusammen auf einem Tonträger erscheinen. Veröffentlicht das Ganze beim britischen Label Orchid Classics. Hören wir einen Ausschnitt aus dem 4. Satz der 1841er Fassung Largo Finale Allegro Vivace. Thank you. Robert Schumann, der Finalsatz Largo Finale, Allegro Vivace aus dessen 4. Sinfonie in D-Moll, Opus 120, John Axelrod am Pult des Bucharest Symphony Orchestra. Für Orchid Classics spielte er beide Versionen der Sinfonie ein. Hoffmeisters Empfehlung, Schnitt an dieser Stelle und in ganz konträre Welten, in den Kosmos des argentinischen Tango. Für den hegt und hegte auch so mancher Klassikkünstler eine starke Affinität und so kam es personell, aber auch klanglich-stilistisch in den vergangenen rund 100 Jahren zu einer freundlichen Überlagerung der Idiome. Pianist Martin Klett beispielsweise lebt seit Jahren parallel im Tango und im Klassikkosmos, hat zahllose hochdekorierte CDs in beiden Feldern veröffentlicht und zuletzt, da war wieder einmal der Tango dran. Poesia ist die in diesen Tagen erschienene CD überschrieben und neben dem von Klett gegründeten Quartetto Sol Tango war im Studio dabei auch der argentinische Tangosänger Leonel Capitano. Ich traf Martin Klett vor der Sendung, um mehr über das Genre zu erfahren. Herr Klett, kürzlich erst erschien Ihr bereits hochdekoriertes Album an der Seite des Armida-Quartetts mit Quintetten von Franck Martin und César Franck. In diesen Tagen Ihr 5. Tango-Projekt mit dem Quartetto Sol Tango. Muss man vor diesem Hintergrund von einer künstlerischen Doppelexistenz des Pianisten Martin Klett sprechen oder würden Sie Klassik und Tango eher als zwei Seiten ein und derselben Medaille begreifen?
Also vielleicht muss man zunächst dazu sagen, dass dieses Jahr für mich auf jeden Fall das Jahr des Quintetts ist, wie man an diesen beiden Platten unschwer erkennen kann. Ich muss sagen, für meine Identität als Musiker, obwohl es zwei völlig unterschiedliche Richtungen von Musik sind, ja, mein Gefühl als Musiker ist eigentlich ein und dasselbe. Also ich bin immer noch dieselbe Person, ich bin derselbe Pianist. Es sind zwei Richtungen, in denen ich mich total entfalten kann, auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Und das ist eigentlich, was ich als äußerst bereichernd empfinde.
Seitens vieler auch namhafter Interpreten existieren ja schon einige Jahrzehnte lang Bemühungen, den Tango gewissermaßen zu integrieren in den Kosmos der Klassik. Sehen Sie konkrete Berührungspunkte zwischen beiden Welten?
Also eigentlich würde ich das schon voneinander trennen auf eine Weise. Also obwohl ich so viele unterschiedliche Musikrichtungen als Interpret in mein Repertoire integriere, ist es mir doch wichtig, sehr puristisch an alles heranzugehen. Also wenn ich César Franck spiele, bin ich ein Pianist, der spätromantisches Repertoire spielt. Und wenn ich Tango spiele, will ich echt authentisch Tango spielen. Und wenn ich Basso Continuo auf dem Cembalo spiele, bin ich Barockmusiker. Insofern würde ich gar nicht so sehr nach Berührungspunkten suchen. Ich würde viel mehr sagen, für mich gehören diese verschiedenen Extreme nicht in verschiedene Schubladen.
Ihre aktuelle CD mit dem Quartetto Sol Tango und dem Sänger Leonel Capitano ist überschrieben Poesia. Wie möchten Sie den Titel verstanden wissen?
Also der Titel lag nahe, weil es unser erstes Album ist mit Sänger, also auch mit Texten. Und es war uns ein Anliegen, die Texte sozusagen ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Obwohl natürlich hierzulande nur wenige die Texte verstehen werden. Aber trotzdem haben wir uns entschlossen, oder gerade deswegen, die Texte auch übersetzt im Booklet abdrucken zu lassen, auf Englisch übersetzt, um zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür entstehen zu lassen, worum geht es in diesen Texten eigentlich, was ist das für eine Sprache und vielleicht die das lesen, werden auch merken, das ist total blumig und bildhaft, oft sehr überzogen eigentlich. Und dennoch ja, hat es auch teilweise was Feines und wirklich Lyrisches.
Mit Ihren vergangenen CDs haben Sie ein weites Spektrum des Genre Tango aufgeschlagen. Mit Poesia geht es jetzt in eine ganz andere Richtung. Welche Rolle spielen Stimme und Texte im Tango?
Also gesungen wurde immer im Tango, auch wenn das rein Instrumentale dann immer wichtiger wurde und auch im Konzertsaal viel ohne Sänger gespielt wurde. Der Text verkörpert natürlich diese Stimmung, diese Grundstimmung im Tango, diese wahnsinnige Nostalgie, den Schmerz, den Kummer, ja, das Klagen. Und ich denke, wenn man sich mit diesen Texten so ein bisschen beschäftigt, dann hat man da natürlich nochmal ein bisschen tieferen Einblick. Wobei ich eigentlich auch sehr schön finde, dass die Musik für sich spricht. Also man braucht fast die Texte nicht. Und manchmal ist es sogar besser ohne Text.
Sie sagten es, die Texte sind komplett abgedruckt im Booklet. Welche Themen oder Themenschwerpunkte werden denn verhandelt?
Also es gibt so 2, 3 Themen, die immer wiederkehren im Tango. Einer ist natürlich der Verlust von Liebe. Es geht einfach um Herzschmerz, wenn man es mal ein bisschen platt ausdrückt. Es gibt aber auch ganz rührende und auch ein bisschen weniger eindeutige Texte, die sich mit so einem allgemeinen Gefühl von Nostalgie beschäftigen. So zum Beispiel ein Stück, da geht es um El Ultimo Organito, also die letzte Drehorgel. Es ist eigentlich so eine Drehorgel, so eine Straßenorgel, die sozusagen Zeuge ist von dem Leben in den Vorstädten, in den armen Stadtteilen von Buenos Aires. Und man hat eigentlich nur so verschiedene Sinneseindrücke, fast schon impressionistisch. Hier sitzt so ein kleiner Affe mit so Zirkustieren auf der Drehorgel. Es ist alles so verschiedene Eindrücke.
Wer regelmäßig CDs und Konzerte des Quartetto Sol Tango hört, der konstatiert ein ungemein organisch aufspielendes Ensemble. Hat die Mitwirkung des Sängers die Gruppendynamik verändert? Musste sich die Formation gewissermaßen neu erfinden?
Es ist die goldene Ära des Tangos. Wir müssen also nichts an unserer künstlerischen Identität verändern. Und das ist eigentlich auch das, was die Zusammenarbeit so schön macht. Lionel und wir empfinden uns gegenseitig quasi als Perfect Match, weil wir diese Musik alle so sehr schätzen. Und wir haben einfach mit ihm die Möglichkeit, dieses Repertoire mit Sänger auf die Bühne bringen zu können.
Lionel Capitano, den kennt man hierzulande noch nicht oder nur in Fachkreisen. Was müssen wir über diesen Sänger wissen?
Also was man über ihn wissen muss, ist, dass er wirklich seit seiner Kindheit mit Tango-Musik in Berührung ist. Also ihm wurde die Musik sozusagen wirklich in die Wiege gelegt. Er wollte eigentlich Fußballer werden und es ist dann aber so gekommen, dass er sich auf seine Gesangskarriere konzentriert hat. El Cantor de Buenos Aires nennt man ihn auch und ich finde, dieser Titel ist wohlverdient.
Im Booklet aufgelistet finden sich natürlich Komponisten und Textdichter der insgesamt 16 Titel. Davor allerdings jeweils die Bemerkung in Style off und dann beigefügt Namen herausragender Tango-Protagonisten. Sie haben sämtliche Titel des Albums arrangiert. Welche Hinweise an die Hörer sind damit konkret verbunden?
Also wenn wir sagen in the style of, im Stil von zum Beispiel Horacio Salgan oder Osvaldo Pugliese, dann beziehen wir uns auf große Tango-Musiker. Pugliese, Salgan und Troilo sind eigentlich die 3 großen Namen, die wir auf diesem Album vertreten. Und diese Musiker hatten ihre eigenen Orchester und haben ihren ganz persönlichen Stil geprägt. Die haben also sozusagen wie Jazz-Standards eigentlich Stücke in ihrem Stil arrangiert. Und diese Arrangements, die machen sozusagen die Identität und die Klanglichkeit des Stils aus. Und das sind so charakteristische, fantastische Musikstücke. Vielleicht kurz, um das zu umreißen, Pugliese unglaublich melancholisch und vor allem auch im Timing extrem flexibel. Also man spielt da Rhythmen, die sind kaum aufzuschreiben. Und Troilo hat was ganz Puristisches, was sehr, sehr romantisch geprägt ist. Also wir nennen das eigentlich immer eher die lyrische Ausprägung des Tangos. Und Salgan hat sehr virtuosen Charakter. Also da geht es wirklich richtig zur Sache und alle Beteiligten spielen virtuoses Zeug im Dialog und das ist für uns oft auch immer ein super Schluss fürs Konzert, weil das natürlich nochmal eine besondere Wirkung hat.
Martin Klett im Gespräch bei Hofmeisters Empfehlungen mit seinem Quartetto Sol Tango und dem Sänger Lionel Capitano produzierte der Pianist sein jüngstes Album Poesia, erschienen bei Avi Music Deutsche Grammophon.
Ayúdame a olvidar, no sigas contagiándome esta pena que me quita poco a poco la entereza. Quiero borrar el pasado,
para matar el embrujo en que tus falsas palabras me apresaron. Vamos, corazón, no me hagas recordar que tengo mucho miedo de aflojar. ¿Qué cosas tienes, corazón, en tu incurable afán sentimental, que aunque le des mentiras por amor, no sabes más que amar y reprochar? ¿Qué cosas tienes, corazón, en tu latir constante y pasional, que siempre está nombrándome tu voz lo que quisiera yo olvidar?
Vamos Corazón, Musik von Fidel Pintos, arrangiert im Stil von Osvaldo Fresedo von Pianist Martin Klett, dessen aktuelle CD Poesia an der Seite des Quartetto Sol Tango und Sänger Leonel Capitano erschien beim Label Avi Music Deutsche Grammophon. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlungen für heute. Kommenden Samstag an dieser Stelle mein Kollege Bernhard Schrammeck. Mit Dank für Ihr Interesse verabschiedet sich Martin Hofmeister.